Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst.
Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das für sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr wichtig ist. Und dafür habe ich mir eine ganz besondere Person rausgesucht, nämlich die Chiara Bachmann von Fräulein Finance. Und Chiara, bevor wir gleich mit dem Thema loslegen, habe ich eine Bitte an dich. Und zwar, dass du dich einmal vorstellst, und zwar nicht dein Business, sondern dich als Person bzw. wie deine Freunde dich beschreiben würden. Innerhalb von 30 Sekunden.
Ach je. Ich glaube, meine Freunde würden mich tatsächlich als sehr strukturiert und auch klar beschreiben, aber in gewissen Situationen natürlich auch echt aufgedreht, herzlich und ja, ich glaube, das sind so die Eigenschaften, die mich tatsächlich ausmachen.
Ja, das waren 20 Sekunden. Das nenne ich mal strukturiert. Chiara ist Systematiker, ganz, ganz klar.
Vielleicht ein bisschen.
Ganz, ganz klar, Chiara ist Systematiker. Und das mögen wir natürlich ganz besonders gerne. Genau, und Chiara, jetzt darfst du einmal kurz beschreiben, was denn dein Background ist, was du denn eigentlich so machst. Und dann gehen wir mal so ein bisschen auf das Thema ein, okay?
Super gerne. Ja, wie gesagt, ich bin Chiara, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin jetzt gerade in den Endzügen meines Masters in Finance, habe mich jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile mit dem Thema persönliche Finanzen und Geld sowohl auf persönlicher Seite als auch irgendwie durch mein Studium auf wissenschaftlicher Seite eben auseinandergesetzt. Und dieses Wissen, was ich mir da jetzt quasi angeeignet habe, verpacke ich jetzt sozusagen in, ich will mal sagen, kleine, gut verdauliche Häppchen auf Fräulein Finance und bringe das da eben anderen jungen Frauen näher.
Genau. Was ja auch sehr, sehr erforderlich ist. Ganz viele haben da ja so ein bisschen Angst vor dem Thema Finanzen. Gerade junge Frauen haben da, glaube ich, so einen großen Widerstand. Zumindest ich kenne das in meinem Umfeld und ich denke, dir geht es da wahrscheinlich auch nicht anders, wenn du jetzt mal aus dem Finanzsektor rausgehst. Und kannst du dir erklären, woran das liegt, dass man da so einen, ja wirklich so einen Druck verspürt, so einen Stress verspürt, sobald man sich damit beschäftigt, mit dem Thema Finanzen?
Kann ich tatsächlich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich beschreibe das ganz gerne so, beziehungsweise setze es in Verbindung mit der Juristerei. Da kennst du dich ja aus. Es gibt eine Art Fachjargon. Auch dort, wenn man Gesetze liest, versteht man nicht sofort, was sich da jetzt hinter verbirgt, welche spezifischen Hintergründe das Ganze eben hat. Und so ist es tatsächlich bei Finanzen auch. Also es gibt halt einfach gewisse Fachbegriffe, die irgendwie schon auch so eine Eintrittsbarriere einfach darstellen. Dann hat das ganze Thema ja schon auch so ein bisschen irgendwie auch was mit Zahlen, Mathe und so weiter zu tun. Und da sagen halt auch viele, traue ich mich irgendwie nicht so ganz so dran. Also man weiß auch einfach nicht so, was dahinter steckt. Dann ist es natürlich auch noch so, dass in dieser ganzen Finanzbranche, also bei Banken, Versicherungsmaklern etc., einfach ein super großes Unvertrauen da ist. Also man weiß nicht so recht, aus welchem Hintergrund heraus empfehlen Sie jetzt dieses oder jenes Produkt? Weil es vielleicht jetzt hundertprozentig zu mir passt oder weil da die Marge vielleicht gerade einfach am größten ist? Und ich glaube, diese ganzen Faktoren zahlen einfach darauf ein, dass man sich nicht so wirklich gerne mit dem Thema auseinandersetzt und da eben auch eine Eintrittsbarriere bei sich selbst verspürt. Ich kann mir natürlich auch noch vorstellen, dass die Frage, wie das Thema Geld und Finanzen aus dem Elternhaus heraus behandelt wurde, dass das natürlich auch Auswirkungen darauf hat, wie man sich persönlich mit dieser ganzen Thematik befasst und wie man sich dann auch einfach dabei fühlt. Und wenn man aus einem Elternhaus kommt, was zum Beispiel super offen mit diesem ganzen Thema umgeht, wo man vielleicht schon früh eine kleine Summe an Geld in Form von Taschengeld irgendwie an die Hand bekommen hat und es dann einfach heißt, so, jetzt bezahlst du da mal erste kleine Sachen mit deinem eigenen Geld und da einfach auch schon so eine erste Connection hergestellt wurde, dass es einem dann auch im späteren Leben leichter fällt, wie wenn es dann irgendwie so heißt, nee, über das Thema Geld sprechen wir hier nicht und kehren das Ganze lieber mal unter den Teppich irgendwie.
Mhm. Genau. Ja, da fallen mir gleich zwei Punkte ein zu dem, was du gerade gesagt hast. Einmal, klar, Fachjargon kenne ich aus der Juristerei, klar, das hat auch gleich, das macht auch immer gleich so diesen trockenen Hintergrund gefühlt für die Leute, die eben diese Sprache nicht sprechen. Ist mir gerade bei dir direkt aufgefallen, du hast das Wort Marge benutzt.
Ja.
Ist, ne, ja, also ist ja ganz selbstverständlich, dass man das verwendet, wenn man auch so lange in diesem Bereich schon tätig ist, aber es ist natürlich ein Begriff, mit dem jetzt ganz viele wahrscheinlich einfach nicht unmittelbar was anfangen können. Oder man muss es zumindest einmal kurz überdenken.
Genau. Also ich meine, da stehe ich natürlich irgendwie auch noch so, ich will schon sagen, auch so am Anfang, um einfach irgendwie da auch so festzustellen, hey, bei welcher Personengruppe muss ich jetzt wo ansetzen und wo ist welches Vorwissen vielleicht da und wo muss ich nochmal grundlegendere Begriffe einfach näher erläutern. Aber ich habe auch einfach so die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, die tatsächlich so in der Branche drin sind, dass die gar nicht sich darauf einlassen wollen und auch gar nicht die Zeit haben, sich groß damit auseinanderzusetzen, haben die anderen das jetzt verstanden oder nicht oder wo muss ich nochmal nachhaken und tiefer reingehen.
Es gibt natürlich auch eine gewisse Macht.
Ja,
wenn man eine andere Sprache spricht, die man selbst versteht und der Gegenüber nicht oder das Gegenüber nicht, dann ist das Gegenüber letztendlich abhängig von dir.
Mhm.
Ja, und das ist natürlich super praktisch, gerade wenn man damit Geld verdient. Aber es ist natürlich auch ein Problem, weil dann eben dieses Vertrauen nicht mehr da ist.
Ja, definitiv.
Der zweite Punkt, der mir gerade aufgefallen ist, ist das Thema Familie. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man da wirklich viele negative Glaubenssätze hat bezüglich des Themas Geld, bezüglich des Themas Finanzen, mit Finanzen umgehen, mit Geld umgehen können. Ich persönlich habe das Glück, dass ich tatsächlich in einer Familie aufgewachsen bin, in der Geld eine Rolle gespielt hat, aber eine positive. Ja, meine Mama ist ja Außenhandelskauffrau. Das heißt, wir hatten tatsächlich irgendwie, da war ich schon 7 oder 8 und da hatten wir schon so unsere ersten Haushaltsbücher tatsächlich mit unserem Taschengeld und konnten wir das eintragen und müssen austragen, was halt dann wir ausgegeben haben und so, ja. Und das war so ein bisschen spielerisch, ja. Das heißt, uns wurde das Thema Geld auch irgendwie spielerisch näher gebracht. Und dann wurde das Taschengeld immer erhöht und erhöht. Und ich weiß noch, in der Pubertät mussten wir dann wirklich alles, was nicht, sage ich mal, Essen war, und für die Schule mussten wir wirklich alles selbst bezahlen. Also auch zum Beispiel unsere Kleider. Wir haben extra Kleidergeld gekriegt und mussten das dann halt auch selbst wirklich verwalten. Und dementsprechend haben wir beide schon sehr jung den Umgang mit Geld gelernt. Und ich denke, das ist ganz, ganz relevant bei ganz vielen, wenn das halt so ist, ja, man geht halt mal irgendwie mit Mama shoppen oder so, ne, und Mama bezahlt das dann. Und es kommt nicht so aus der eigenen Tasche, dass man da auch einfach so das Gefühl, den Wert vielleicht davon auch gar nicht so hat und dann vielleicht auch öfter mal dazu neigt, ja, mehr auszugeben, als man vielleicht im Endeffekt hat. Und das ist natürlich dann relativ schwierig, wenn das in der Familie so angelegt wird.
Ja, definitiv. Also bei mir war das dann tatsächlich auch so, dass wir schon auch recht früh, sage ich jetzt mal, an das Thema rangeführt wurden. Zwar jetzt nicht in vielleicht so einer strukturierten Art und Weise dann mit Haushaltsbuch schon sofort irgendwie so früh. Aber was ich bei uns zu Hause irgendwie auch im Nachhinein sehr cool fand, war die Tatsache, dass meine Mom dann immer gesagt hat, ja, wenn, also für, was weiß ich, irgendwie eine neue Hose, wenn sie denn relevant war, gibt's irgendwie den Betrag X. Und wenn ihr aber jetzt sagt, ich möchte jetzt aber eine Jeans haben, die kostet 20 Euro mehr, dann kommen die 20 Euro von euch noch dazu. Und dann kann man natürlich für sich selbst auch als Kind oder in jungen Jahren für sich selbst einfach feststellen, hey, ist es mir das jetzt wert oder nicht? Oder will ich lieber was anderes haben? Und dann einfach auch so in das Nachdenken zu kommen, habe ich für mich als echt richtig super empfunden. Und ja, da hat sich dann natürlich auch schon, haben sich früh die Weichen gestellt, genau. Ja,
super gut. Also ich denke, das kommt letztendlich aufs Gleiche raus, weil klar, wir brauchten ja auch Klamotten, ja, logisch, ne? Aber da dann halt wirklich, der Hund kratzt sich gerade. Chiara hat einen sehr kleinen, süßen Hund. Da dann tatsächlich auch einfach diesen Umgang zu lernen, dieses Verständnis zu lernen, das ist, ja, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man da ja einfach dieses Verständnis hat. Ja, so, jetzt haben wir gerade so ein bisschen drüber geredet, dass man eben diesen negativen, dieses negative Verhältnis zu Geld oftmals hat oder dass viele das haben. Hast du denn vielleicht irgendwie ganz einfache Tipps, was man dagegen machen kann?
Also mein Pauschaltipp in so einer Situation ist eigentlich immer, mal zu versuchen, aus der Situation herauszutreten, herauszuzoomen quasi und mit einem Globalblick auf die Sache drauf zu blicken und sich mal Gedanken darüber zu machen, woher kommt es denn jetzt eigentlich und ist es so tatsächlich wahr oder ist es einfach was, was irgendwie noch so aus der Vergangenheit herausrührt und ist es vielleicht heute für mich gar nicht mehr relevant, dass man wirklich mal da explizit auch in die Gedanken reingeht und ja, dann sozusagen für sich im Status quo einfach mal checkt, wie ist es denn jetzt gerade? Genau, und dann wird man ganz oft feststellen, hey, eigentlich bin ich doch bis jetzt immer gut über die Runden gekommen. Ich habe keinen großen Schuldenberg angehäuft. Ich komme mit meinem monatlichen Einkommen ganz gut zurecht. Und ich glaube, wenn man dann an diesem Punkt ist, dann kann man ja für sich auch schon sagen, hey, bis jetzt bin ich ja gut mit meinem Geld umgegangen. Ich kann ja schon was quasi. Und dann hat man natürlich eine super solide Basis, um damit noch mehr Wissen einfach mehr rauszuholen.
Was ist denn, wenn man jetzt bisher nicht so gut umgegangen ist mit dem Geld? Wenn man vielleicht Schulden hat, wenn man da vielleicht auch einen Schuldenberg, für manche ist der höher, für manche ist der niedriger, angehäuft hat. Wie kommt man denn da jetzt wieder raus? Hast du da irgendwie eine Idee, was so ganz einfache Dinge, die man sofort irgendwie umsetzen kann, jetzt unabhängig von sowas ganz unkonkreten, guck mal in deine Vergangenheit rein?
Also die Sache ist die, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn tatsächlich so Schulden aufgelaufen sind, dann hat man meistens gar nicht mal so den konkreten Überblick darüber, über die Situation, wie sie denn überhaupt gesamt ist, sage ich jetzt mal. Und da wäre es ein super wichtiger erster Schritt, mal diesen Rundumschlag zu machen und sich wirklich einen Überblick zu verschaffen. Wo habe ich gerade vielleicht Schulden, in welcher Höhe, welchen Zins zahle ich denn da drauf? Also quasi, welche Gebühr muss ich dafür bezahlen, dass ich jetzt von jemandem anderen dieses Geld angenommen habe? Das ist natürlich einmal so die Schuldenseite und dann muss man sich auch noch ja die alltägliche Everyday-Seite anschauen. Das heißt, was ist überhaupt mein Einkommen, was kommt bei mir rein und was geht ganz konkret auch bei mir raus? Sind meine Ausgaben vielleicht höher als meine Einnahmen? Und dass man da wirklich mal einen gezielten Blick drauf wirft und auch, wie du es ja schon angerissen hast, mit einem Haushaltsbuch, ich nenne es immer so gern Money Diaries, hört sich einfach irgendwie so ein bisschen positiver an, dass man mithilfe von einem Money Diary einfach mal wirklich drauf schaut, was gebe ich denn aus, wo geht denn mein Geld hin und kann ich da vielleicht an manchen Stellen einfach ein bisschen was kürzen, um meine Schulden dann einfach schneller zurückbezahlen zu können.
Einen ganz wichtigen Tipp, den du mal gesagt hast, was ganz viele Leute vergessen, ganz viele Leute, die das machen oder die damit anfangen, die gehen dann in die monatlichen Kosten. Mhm. Was aber ganz, ganz wichtig ist für die Leute jetzt hier hinterm Mikrofon, ist, dass man sich auch wirklich diese jährlichen Kosten anguckt. Genau. Das hast du mal angesprochen.
Ja, also eben nicht nur auch die jährlichen Kosten, sondern alles, was quasi nicht monatlich anfällt. Es kann ja auch sein, dass ich zum Beispiel, wie es jetzt bei mir war, die Semestergebühren irgendwie halbjährlich zahle, ja. Die habe ich dann auch nicht bei meinen monatlichen und auch nicht bei meinen jährlichen Ausgaben mit dabei, aber sie fallen halt eben trotzdem an. Und klar könnte man dann meinen, bei mir sind jetzt die Semestergebühren nicht hoch, das sind irgendwie 60 Euro im Halbjahr. Aber dann, wenn die 60 Euro kommen, dann kommt vielleicht noch irgendwas anderes dazu und zack ist man schon wieder irgendwie im Zweifel im Dispo gelandet, ja. dass man für sich einfach eben auch feststellt, was sind meine ganzen Kosten, die jetzt nicht monatlich anfallen. Also darunter fallen dann eben üblicherweise solche Dinge wie die ganzen Versicherungen,
GEZ.
Vielleicht, genau, GEZ, vielleicht auch eine Kfz-Steuer, alles, was eben da so in diese Richtung geht. Da ist mein Tipp im Grunde genommen zu sagen, hey, das fällt jetzt einmal im Jahr an, also kann ich das sozusagen durch die 12 Monate teilen und quasi ja auf meine monatlichen Kosten auch umlegen und dann wirklich auch hergehen und sagen, ich habe diese und jene jährliche Kosten quasi, ich summiere das alles auf und dann geht im Monat einmal ein Dauerauftrag von meinem Girokonto weg auf ein Tagesgeldkonto, wo ich dann das ganze Geld sozusagen monatlich schon anspare, was ich dann einmal jährlich bezahlen muss und dann ist das alles gar kein großer Stress mehr.
Ja, genau, so machen wir es auch, also mit diesen großen wie Autoversicherungen etc., ja, dass wir wirklich einfach monatlich den Dauerauftrag haben, weglegen und dann ist es auch aus dem Kopf raus.
Ja.
Ne? Man hat auch irgendwie nicht mehr dieses ängstliche Gefühl, mhm, oder dann, wenn es auf einmal die große Rechnung kommt, ja, von 300 Euro oder so, dann auf einmal so, oh, fuck, ich hab's jetzt gerade nicht, dass, ja, man wirklich einfach weiß, oh ja, das liegt da hinten, alles gut. Ich hole das dann und kann das wirklich einfach überweisen.
Genau.
Also ich glaube, das, ja, ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man auch diese Punkte wirklich nicht, ja, vergisst.
Genau. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal zu einem Punkt. Klar, das waren jetzt eben alles so Kosten, die man theoretisch auf dem Radar hat. Dann gibt's aber auch Dinge, die hat man einfach nicht auf dem Radar. Da weiß man jetzt nicht heute, dass diese Rechnung vielleicht dann irgendwann mal kommt, weil man zum Beispiel irgendwie dummerweise irgendwie geblitzt wurde, weil man zu schnell gefahren ist. Ist dann super ärgerlich. Was ich mache in so einer Situation ist, auch für diese unerwarteten Dinge einen kleinen Puffer zu haben einfach, dass ich weiß, auch wenn da jetzt vielleicht mal irgendwie 50 Euro kommen, was natürlich dann schon echt viel ist, wenn man zum Beispiel jetzt geblitzt wurde, aber ich meine, natürlich kann da auch irgendwie mal ein bisschen eine höhere Summe anlaufen, muss ja jetzt nicht nur ein Blitzer sein irgendwie, aber dass man einfach weiß, man hat dafür eine Rücklage. Und und bei diesen unerwarteten Dingen ist es ja meistens so, dass man sich darüber ärgert, dass man sich so denkt, oh, warum, verdammt, jetzt ist hier dieses doofe Ereignis irgendwie passiert, dass ich das jetzt bezahlen muss. Aber wenn man dann auch noch sich darüber Gedanken machen muss, hey, wie bestreite ich das jetzt eigentlich finanziell, dann ist es halt irgendwie noch blöder irgendwie. Und wenn ich weiß, ich habe für solche unerwarteten Dinge einen kleinen Puffer zurechtgelegt, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm und man kann einfach ein bisschen entspannter mit der Situation auch umgehen.
Ja, man macht sich ja sowieso schon Vorwürfe genug im,
ja,
Zweifel.
Genau.
Und auch bei so Punkten wie, keine Ahnung, am Auto geht mal irgendwas kaputt oder überhaupt,
ja,
ein Gerät geht mal kaputt, dann ist sowieso schon so, ah, oh, jetzt muss ich mich darum kümmern und,
ja,
ich habe keine Zeit dafür.
Genau.
Und sowieso.
Wobei Auto quasi ja schon wieder planbar ist. Eher planbar,
ja,
also
stimmt,
die Wahrscheinlichkeit,
ja.
Wenn wir jetzt mal so aus der Brille draufschauen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du irgendwie mal eine Rechnung für die Kfz-Werkstatt irgendwie aufbringen musst, wenn du ein Auto besitzt, als irgendwie solche Dinge, die jetzt halt echt vollkommen unerwartet kommen.
Mhm.
Und ja, ich besitze auch ein Auto und ich habe auch einen extra Puffer für Sachen, die vielleicht am Auto kaputt,
ja,
gehen. Jetzt bald muss mein Auto wieder zum TÜV und dann weiß ich, hey, auf meinem Tagesgeldkonto liegt die Summe X für den TÜV, was es halt eben kostet, und dann buche ich das einfach um und,
ja,
that's it.
Genau. Macht das tatsächlich, da kommt wirklich der Nerd raus. Ich habe wirklich bezüglich aller elektronischen Geräte, die ich so habe, habe ich mir aufgeschrieben, wie viel die kosten,
mhm,
oder wie viel ich dafür bezahlt habe, wie lange die voraussichtlich halten.
Ja,
sehr
schön.
Und habe das dann aufgeteilt in die Jahre bzw. dann die Monate und überweise dann pro Monat ein Betrag, das ist bei mir gerade so, ich weiß nicht, ich habe relativ wenig elektronische Geräte, die auch nicht so teuer sind, so um die 30 Euro überweise ich auf ein extra Konto,
mhm,
dass ich weiß, okay, wenn das dann nach 2, 3, 5, 10 Jahren kaputt ist, dann habe ich das Geld einfach schon und,
ja,
ich muss mir nicht Gedanken drüber machen, wenn mein Mikro jetzt kaputt gegangen ist oder mein Rechner oder mein Handy, fuck, ich habe das Geld nicht, ich brauche es aber oder ich muss es dann irgendwo anders abzwacken.
Genau, und das sind halt, genau, das sind halt echt so die Sachen, ne? Wenn man da jetzt halt eben elektronische Geräte hat, die man irgendwie häufig nutzt, ja, und wo man auch drauf angewiesen ist. Also wie bei mir auch Computer, Handy. Aber wenn ihr zum Beispiel mein iPad abschmiert, naja, Wayne, dann ist es halt so, weil es war jetzt halt irgendwie eine Spielerei, muss ich aber nicht zwingend ersetzen irgendwie. Und da muss man für sich selbst einfach auch ein bisschen abwägen, wo liegen da jetzt die Prioritäten.
Ja, genau. Und da vielleicht auch ganz, ganz wichtig, die kleinen Dinge nicht außen vor lassen. Mhm. Das ist das, was ich so oft bemerke bei Leuten, die, ja, ich sag mal, nicht so den Überblick auch über die Finanzen haben. Das ist dann, sind dann diese kleinen Dinge im Alltag ausgegeben. Ja, also so dieses, oh ja, hier mal der Kaffee und hier mal das Brötchen beim Bäcker, ach, das ist nur die 2 Euro und so, ne? Kleinvieh macht halt Mist, ja. Und das macht definitiv im Zweifel mehr Mist als diese großen Dinge, weil die großen, die haben ja einfach mehr auf dem Schirm. Die tun uns akut mehr weh. Mhm. Und das genauso bei so einem Thema. Also ich habe da halt auch den Toaster drin stehen, ja. Auch wenn er halt nur 30 Euro gekostet hat, ja. Aber der geht halt irgendwie, der hält halt, weil das halt ein crappy Toaster ist, vielleicht so 3 Jahre. Und das sind diese kleinen Dinge, dass ich mir einfach keine Gedanken mehr drum machen muss. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ziemlich nerdig. Macht ja nichts.
Naja, aber ich meine, es sorgt ja dafür, dass man einen Überblick hat. Mhm. Du hast jetzt gerade noch irgendwie so diese kleinen Dinge angerissen, wie Brötchen, Coffee to go, whatever. Da denkt man sich jetzt vielleicht so im ersten Moment, oh mein Gott, muss ich jetzt hier wirklich jeden Euro aufschreiben? Ganz ehrlich, ja, tut es. Ja. Macht's mal als Rundumschlag. Vielleicht irgendwie so 3 Monate, dass man wirklich mal weiß, wie ist die Situation, und das muss man ja nicht für immer machen, aber dass man einfach mal weiß, wie ist denn der Status quo. Und was da vielleicht auch noch irgendwie ein guter Tipp ist, dass man das auch einfach durchhält. Klar kann es irgendwie mal sein, man macht sich irgendwie ein Wochenende mit seinen Freundinnen, fährt irgendwo hin, geht vielleicht auch so ein bisschen einkaufen, geht vielleicht abends irgendwie mal weg zum Feiern oder keine Ahnung, irgendwie in eine Bar, bestellt da 1-2 Drinks und am nächsten Morgen denkt man sich dann so, oh Gott, was ist da jetzt eigentlich alles aufgelaufen? Habe ich keine Ahnung mehr, weiß ich gar nicht. Mein Tipp, da einfach vorher irgendwie einen Betrag X festlegen, das vom Konto abheben, wirklich das Bargeld in den Geldbeutel packen, Kreditkarte, EC-Karte aus dem Geldbeutel rauspacken, und dann wisst ihr ja, keine Ahnung, ihr habt euch jetzt irgendwie für das Wochenende irgendwie ein Huni gegönnt. Und von dem Huni ist halt jetzt irgendwie, sind
nichts
noch
mehr übrig.
Ja, entweder im Zweifel hat nichts mehr übrig oder halt noch ein Betrag X, ja. Mhm. Und dann hier aus dieser Differenz könnt ihr ja dann ableiten, was dieses Wochenende jetzt gekostet hat oder der Ausflug. Und dann könnt ihr einfach pauschal sagen, hier Wochenende mit Freundin 80 Euro ausgegeben. Ja. Und dann ist es okay.
Ja,
so dann gönnt man sich den Spaß auch. Und dann weiß man aber wenigstens, was es gekostet hat.
Ja.
Und hat nicht irgendwie dann ein paar Tage später oder ein paar Wochen später die Kreditkartenabrechnung auf dem Tisch und wundert sich, wo die ganzen Kosten herkommen.
Ja, ich mache das tatsächlich auch, beziehungsweise ich habe das damals, als ich noch jung war, und feiern gegangen bin öfter mal, dann habe ich mir meine 20 oder 30 Euro mitgenommen, sonst alles zu Hause gelassen, und das war dann halt auch so, okay, wenn das Geld halt weg war, war halt Schluss.
Ja.
Ja, also, und dann war halt auch nicht mehr, das war meistens nicht weg, aber ich wusste dann halt, okay, ich habe meine 20 Euro irgendwie mitgenommen, und ja, jetzt sind irgendwie noch 2 übrig, habe ich 18 Euro rausgegeben, super, kann ich genauso eintragen.
Ja.
Und das funktioniert großartig, also muss man echt sagen. Wir haben jetzt so ein bisschen über das Thema Struktur geredet, vor allen Dingen, warum es denn sinnvoll ist, Struktur überhaupt in seine Finanzen zu kriegen. Wie ist das denn jetzt? Wie würdest du sagen, wie strukturiert man denn sinnvoll seine Finanzen? Wie machst du das denn? Gibt es da verschiedene Modelle? Was hast du da für kleine oder größere Tipps?
Also ich sag mal so, das Thema Finanzen setzt sich ja grundsätzlich aus mehreren Bausteinen zusammen. Ich glaube, wir haben ja ganz am Anfang auch so über dieses Thema Mindset, Glaubenssätze und so weiter gesprochen. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist für mich wirklich die Basis. Also darüber sollte man sich als allererstes mal Gedanken machen und da vielleicht auch ein bisschen nachforschen. Das zweite große Thema ist für mich einfach das Money Management, worüber wir auch schon gesprochen haben, Einnahmen, Ausgaben. Und da halt eben schon auch das Ganze allumfassend machen mit den Ausgaben, die eben nicht monatlich anfallen. Dann geht es für mich eigentlich weiter mit Versicherungsthemen, dass man einfach wirklich abgesichert ist, auch gegen existenzielle Risiken. Was verstehe ich darunter? Existenzielle Risiken sind für mich im Grunde genommen Dinge, die wir nicht beeinflussen können und die uns aber im Zweifel wirklich die Existenz unter den Füßen wegziehen können und die wir eben finanziell auch nicht selbstständig tragen können. Wenn du jetzt selbst sagen kannst, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, aus Leichtsinn einem anderen echt einen krassen Schaden hinzugefügt und natürlich kratzt es dann irgendwie schon auch an der Psyche, aber es fügt natürlich dem anderen dann vielleicht auch einen körperlichen Schaden hinzu, so dass es vielleicht einfach eine längerfristige Geschichte ist und du es aber sagen kannst, ich habe so viel beiseite, dass ich das im Zweifel auch tragen kann, dann okay, aber ich glaube, bei den meisten wird es nicht der Fall sein und dafür muss man sich einfach absichern.
Das ist tatsächlich was, wenn ich da kurz reingerätschen darf, was ich auch in meiner juristischen Karriere öfter mal gesehen habe, weil wir da ja öfter tatsächlich auch mit Schadensfällen zu tun hatten, natürlich auch Personenschäden. Und es gibt halt gewisse Punkte, wenn man sagt, okay, eine Haftpflicht zum Beispiel. Ja, genau. Das ist so wichtig, weil wir hatten wirklich Fälle, wo Leute keine Haftpflicht hatten. Da ist halt ein Unfall passiert, ihnen wurde das Verschulden zugewiesen und dann kamen halt Situationen, wo da wirklich Personenschäden, die halt nicht mal ein bisschen längerfristig im Sinne von 1-2 Jahre, sondern halt dauerhaft waren. Ja. Und dann zahlst du halt wirklich unabhängig von dem Emotionalen, ja, dass du im Zweifel, so blöd es klingt, einen Menschen zum Krüppel gefahren hast, ja, zahlst du dein Leben lang an diesen Menschen. Und das eben, wenn du keine Versicherung hast. Und das ist auch nichts, was man, selbst wenn man meiner Meinung nach nicht, also okay, wenn man zu den höchsten, reichsten Menschen zählt, geht das vielleicht. Aber in der Regel, der allgemeine Otto-Normalverbraucher, der hat das Geld dafür einfach nicht. Und dann zahlt man Geld, das man nicht hat, beziehungsweise im Zweifel hat der andere dann halt nichts. Wir hatten öfter mal tatsächlich Fälle, wo bei dem Verschulder nichts zu holen war, ja, und dann, ja, das ist einfach, das ist so ein Ungerechtigkeitsgefühl, ja, immer wenn es letztendlich Richtung Insolvenz geht, den man mit sowas wirklich einfach vorbeugen kann, also für alle, die keine Haftpflichtversicherung haben, bitte holt euch eine Haftpflichtversicherung.
Ja, definitiv, da muss ich aber auch sagen, die Haftpflichtversicherung schützt ja nicht nur für den Fall, dass ich selbst jemand anderem einen Schaden zufüge, sondern das ist ja auch umgedreht so. Und da musst du halt einfach sicherstellen, dass deine eigene Haftpflicht einfach eine Forderungsausfalldeckung mit drin hat. Und dann bist du selbst auch gestützt, auch wenn der andere eben keine hat. Genau, also ich denke mal so viel einfach dann zu dem Bereich Versicherung. Und dann setzt sich für mich der Bereich Finanzen noch aus zwei weiteren großen Bestandteilen zusammen. Das ist für mich die Zukunftsvorsorge, also die Phase nach unserer Erwerbsphase quasi, wenn wir dann in Rente gehen. Und das ist meiner Meinung nach echt ein Thema. Damit sollte man sich auch schon früh auseinandersetzen und man kann da tatsächlich auch schon echt früh was machen. Und man tut sich selbst einfach definitiv einen Gefallen, wenn man sich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzt. Es muss nämlich echt gar nicht schwierig sein. Dann on top kommt irgendwie noch der Vermögensaufbau und das ist eben auch schon ein recht großes Thema, denn ich denke irgendwie, wir alle haben im Leben gewisse Träume, die wir uns früher oder später erfüllen möchten und das Thema Vermögensaufbau kann einem da, wenn man es ein bisschen geschickt und strukturiert macht, definitiv in die Karten spielen und das sind eben für mich so diese großen 5 Bereiche, zum Thema Finanzen und wenn man da eben dann in jeden Bereich für sich eintaucht und sich da mal wenigstens nur einen groben Überblick verschafft und sich dann ein bisschen näher auch damit auseinandersetzt, ja, dann kann man das Thema echt gut im Griff haben.
Voll schön, dass du das so untergliedert hast. Ich denke dann, das ist schon, ich mag die Untergliederung. Du ja auch.
Oh ja.
Dann macht es schon mal wieder ein bisschen mehr Sinn, so ein bisschen mehr, es fühlt sich einfacher an, ne, wenn man sagt, okay, und jetzt mal nur mit diesem einen Thema beschäftigen. Jetzt gerade bezüglich des Themas Money Management, hast du da irgendwelche, also du hast gerade eben genannt, Einnahmen, Ausgaben. Das heißt, du meinst, am sinnvollsten wäre es, wenn man da jetzt mal mit einem kleinen Schritt anfängt, wirklich einfach mal aufschreiben, was man einnimmt, genau, was man ausgibt, was wir vorhin angesprochen haben.
Ja, genau, also definitiv. Einfach erstmal die Situation tracken, gucken, was ist der Status quo. Das wirklich mal eine Weile machen, also wie ich es ja gerade eben angesprochen habe, 3 Monate roundabout, ich glaube, dann hat man einen ganz guten Rundumschlag geschafft. Und dann aber auch wirklich diese Daten, die man ja dann in dem Fall gesammelt hat, mal analysieren, mal hinschauen, was habe ich denn da jetzt eigentlich alles ausgegeben? Und sind es denn alles wirklich Dinge, die mir am Herzen hängen, ja? Also habe ich da wirklich mein Geld ausgegeben für Sachen, die mir persönlich wichtig sind? Oder habe ich mein Geld für irgendwas ausgegeben, wo ich sage, naja, also das steht jetzt hier auf der Liste drauf und jetzt sind irgendwie 4 Wochen vergangen. Aber wenn es da jetzt nicht draufstehen würde auf dieser Liste, dann hätte ich es eigentlich schon wieder vergessen.
Ja.
Und das sind eigentlich so die krassen Indizien, wie man feststellen kann, welche Einnahmen einem beziehungsweise welche Ausgaben einem wirklich wichtig sind. Zum Beispiel einfach Zeit mit Freunden zu verbringen oder in das Hobby zu investieren. Oder es ist halt tatsächlich eine Ausgabe, die hat man jetzt irgendwie aus einer random Situation heraus getätigt. Und das ist dann eben gar nichts, was einem so wirklich wichtig ist. Und dass man da einfach wirklich mal mit einer Lupe drauf schaut und für sich selbst auch so ein bisschen im Kopf festlegt, hey, da habe ich jetzt eine Ausgabe getätigt und ich stelle jetzt eigentlich fest, es war mir gar nicht so wichtig. Also Lampe an fürs nächste Mal quasi. Da möchte ich mein Geld nicht mehr dafür ausgeben.
Ja.
Und ja.
Finde ich mega wichtig. Ich habe da tatsächlich damals, als ich so viel reisen war oder bevor ich reisen gegangen bin und da eben auch in die Richtung mich unterwegs bewegt habe, da war es bei mir tatsächlich so, dass ich mir ganz konkret, ich war damals ja in Asien unterwegs, das Ganze in asiatische Preise übersetzt habe. Das heißt, ich habe dann natürlich, ist in Asien alles oder in vielen asiatischen Ländern von Südostasien, in vielen südostasiatischen Ländern ist Unterkunft und Essen wesentlich günstiger als hier. Und ich habe teilweise in Chiang Mai, also im Norden von Thailand, habe ich für 2,50 € die Nacht übernachtet. Ja, ich meine, das ist natürlich, das war ein crappy Hostel und so, ja. Und wir lagen da auch irgendwie zu 20. in diesem Schlafsaal ohne Klimaanlage, ja. Aber ich meine, auch für 10 € kriegst du da zumindest oben was wirklich, wirklich Schönes. Und ich habe mal einen ganzen Monat für 10 € in einem Bungalow am Strand gewohnt.
Ja.
Ja. Und wenn man sich überlegt, hey, du kaufst dir irgendwie einen Kaffee für 2,50 € oder du übernachtest eine Nacht in Thailand, ja. Und selbst wenn du es verdoppelst, das so ein bisschen einfach in Verhältnis zu setzen mit Dingen, die einem besonders wichtig sind.
Genau.
Auch diese kleinen, ne? Und da einfach immer zu vergleichen, ne, ist mir jetzt dieser Kaffee, den ich irgendwie alleine to go trinke, so viel wert? Oder mache ich mir einfach zu Hause einen Kaffee, nehme den in meinem Thermosbecher mit und habe auch meinen leckeren Kaffee, der mir im Zweifel sogar noch besser schmeckt, genau, weil ich ihn selber machen konnte.
Ja. Also ja, wie du schon gesagt hast, man muss da einfach schauen, wo liegt da der persönliche Fokus. Ich möchte mich auch definitiv nicht hinstellen und irgendwelche pauschalen Spartipps geben, weil es ist einfach definitiv so, für manche Menschen ist es eben leichter, gewisse Dinge im Leben umzusetzen, zu realisieren, und manche sagen, hey, aber wenn ich jetzt hier drauf verzichte, mein Auto zu benutzen, dann und sowieso dann irgendwie mit dem Fahrrad fahre, dann ist das für mich irgendwie was mir leichter fällt umzusetzen. Und deswegen muss man da einfach ganz individuell auch drauf schauen. Und man kann vielleicht auch einfach so ein bisschen situationsabhängig schauen, Was ist mir jetzt gerade wichtig? Das kann sich ja auch immer ändern und das ist ja auch okay so. Worauf ich nur wirklich aufmerksam machen möchte, ist so diese Tatsache, dass man sich wirklich darüber bewusst wird, wofür man jetzt gerade sein Geld ausgibt. Wenn du dir darüber bewusst bist und bewusst gesagt hast, das ist jetzt meine Entscheidung, dass ich diese und jene Sache jetzt konsumiere, dann mach es, gib das Geld dafür aus, freu dich daran und dann ist es okay. Aber wenn du dir so denkst, weiß ich eigentlich gar nicht so wirklich, ob ich das langfristig in meinem Leben haben möchte, dann tu es einfach nicht. Ja. Lass es einfach liegen und du wirst merken, übermorgen hast du es eh vergessen. Und wenn du übermorgen noch dran denkst, kannst du ja auch wieder zurückgehen und es trotzdem kaufen.
Richtig. So. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der ja auch bei mir generell, auch in meinem Kurs und so, der so, so wichtig ist. Immer wieder auf die Bewusstmachung, ja, weil wenn du die Bewusstmachung nicht hast, dann kannst du nichts ändern. Oder andersrum, wenn du die Bewusstmachung hast und du möchtest das wirklich, dann bist du ja auch gleich viel dankbarer.
Ja.
Es ist einfach nicht so, oh ja, habe ich mir mal irgendwie das Buch gekauft oder was auch immer, sondern du siehst es dann wirklich und denkst dir so, ja geil,
ja.
Ich habe jetzt ganz bewusst diese 20 Euro für dieses mega geile Buch ausgegeben und freue mich auch wirklich darüber. Und es ist einfach nicht so lapidar, es ist nicht so, ja, schön und dann liegt es irgendwie rum, sondern es ist bewusster und dann setzt man sich auch ran und nutzt genau. Das tatsächlich. Ja. Das ist ja auch letztendlich immer das Thema, wenn man teure Dinge kauft, ist das ja eigentlich immer nur dieses klassische Commitment im Sinne von, ja, okay, wenn es teuer war, dann muss ich es ja auch wirklich nutzen. Ja, aber dieses Commitment, das kann man ja genauso auf günstigere Produkte anwenden, ja. Wenn man sich einfach bewusst macht, hey, geil, ich habe jetzt dieses Geld, wofür ich gearbeitet habe und das investiere ich jetzt in was auch immer man das investieren will, ob es jetzt ein Kinobesuch mit Freunden ist oder ein Essen gehen mit dem Partner oder ein Buch oder ein Spiel oder was auch immer. Und nutzt das dann eben auch einfach bei kleinen Beträgen. Finde ich total schön.
Genau, ja.
Okay. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, die mir so ein bisschen gekommen ist, die was mit Money Mindset zu tun hat. Und zwar haben wir ja so das allgemeine Phänomen, beziehungsweise das allgemeine Phänomen ist ja bekannt, dass wir haben ja mal studiert, da haben wir wahrscheinlich ein bisschen weniger Geld gekriegt und man ist irgendwie damit klargekommen. Ja, und es ging und dann war vielleicht, ich denke bei uns beiden, am Ende des Monats halt immer noch Geld übrig oder bei manchen halt gerade so knapp. Und dann kommen Menschen irgendwann in diese Situation, wo sie dann den ersten Job haben und wo sie dann mehr Geld ausgeben. Dann kommt auf einmal die größere Wohnung und dann meint man irgendwie das und das haben zu wollen, zu müssen. Und am Ende ist letztendlich genauso viel Geld am Ende des Monats noch da oder eben auch nicht, wie wenn man vielleicht mal nur mit 600 Euro ausgekommen ist oder mit 1000 und auf einmal hat man irgendwie 2500 brutto, netto und sitzt dann auf einmal da und denkt sich so, okay, ich habe am Ende irgendwie trotzdem nur 100 Euro übrig. Kannst du das irgendwie erklären, woran das liegt und vor allen Dingen hast du da vielleicht irgendwelche konkreten Tipps, wie man da wirklich rangeht, dass man das vermeiden kann?
Ja, definitiv. Also gut, du hast ja schon gesagt, ne, man merkt es gar nicht. Und es ist tatsächlich so, du gewöhnst dich so unheimlich schnell an mehr Geld und du merkst gar nicht, wie das Geld von deinem Konto oder aus deinem Geldbeutel rausfließt, ja. Und ich denke schon fast, das ist, wenn man sich darüber auch nicht so wirklich bewusst ist, ist es schon nach dem ersten Monat der Fall, dass man sich da zack dran gewöhnt hat und dann ist es okay und dann ist es halt jetzt der Status quo. Was man dagegen machen kann, ist die Tatsache, dass man sich einfach bewusst macht, hey, ich habe jetzt hier eine Gehaltssteigerung und sich einfach wieder hier aus dem Bewusstsein heraus überlegt, was möchte ich damit machen. Mein Mega-Tipp an der Stelle ist einfach zu sagen, ich bin es jetzt gerade gewohnt, mit dem Betrag X auszukommen. Und jetzt kommt der Betrag Y theoretisch auf mein jetziges Einkommen obendrauf. Aber wenn ich diesen Betrag Y gar nicht fest sozusagen zu meinem Einkommen hinzufüge, dann wird mich das ja jetzt auch nicht in meinem Lebensunterhalt oder in den Dingen, die ich mache, einschränken. Also was man machen kann, ganz einfach zu sagen, meine Gehaltserhöhung splitte ich auf. Den einen Betrag führe ich ab auf mein Sparkonto beziehungsweise auf mein Depot, kaufe mir mehr Sparpläne davon und den anderen Betrag, Da freue ich mich, weil den füge ich einfach zu meinem Lebensunterhalt hinzu. Es gibt natürlich auch Leute, die sind da ganz rigoros und die sagen, jede Gehaltserhöhung wird sofort weggespart. Aber davon bin ich ehrlich gesagt auch nicht so der Freund, weil ich mag generell dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht, dieses Alles oder Nichts. Und ich mag Mittelwege sehr gerne. Ich bin auch sehr kompromissfreudig, würde ich von mir behaupten. Und ich meine, wir bekommen ja auch in der Regel diese Gehaltssteigerung, weil wir einfach eine gute Arbeit gemacht haben, beziehungsweise weil man es vielleicht auch einfach verdammt nochmal gut verhandelt hat, ja. Und dann kann man für sich selbst auch einfach sagen, hey, ich habe jetzt hier diesen nächsten Step erreicht und aus diesem nächsten Step heraus nehme ich einfach was für meinen Lebensunterhalt und leiste mir damit ein paar Dinge mehr. Also genau, ja. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, aber eben es ist wichtig, dass man nicht vergisst, einen Betrag davon sollte man eben auch auf die Seite packen, genau. Und dann vielleicht von der Gehaltserhöhung, dass man echt sagt, 50% davon auf zu meinem Lebensunterhalt dazu, die anderen 50% aufs Tagesgeldkonto und ins Depot.
Ja, genau. Finde ich einen wahnsinnig wichtigen Tipp. Das mache ich und mein Mann mittlerweile auch so, dass man wirklich, wenn eine Gehaltserhöhung wirklich kommt, dass man wirklich sagt, okay, 50% kommen in unseren Sparen-Notgroschen-Ding. Mhm. Und das andere ist dann wirklich so, okay, das ist schön, das haben wir halt extra, davon gönnen wir uns einfach was, dass man halt wirklich auch dieses Belohnungsempfinden irgendwie hat. Weil sonst, glaube ich, kommt man nie in die Situation, dass man irgendwie sagt, ja, wieso soll ich irgendwie mehr arbeiten, wieso soll ich mich mehr anstrengen, wieso sollte ich sowas überhaupt anstreben, ich habe ja eh nichts davon, sondern erst in 30 Jahren oder so. Also das wirklich aufzuteilen, das finde ich sehr, sehr schön.
Ja.
Jetzt hat man so ein bisschen, gerade so bei uns in jungen Jahren, hört man ja oft, ja, ich habe jetzt erst gestern wieder mit einer Freundin drüber geredet, ja, ich habe noch nicht genug Geld. Ich kann ja noch gar nicht wirklich was zurücklegen. Ich kann ja noch gar nicht wirklich sparen. Was sagst du denn dazu?
Also es gibt natürlich die Fälle, da ist es wirklich so. Da ist es echt unterkante Oberlippe richtig eng mit den Finanzen. Und da kann man auch an keiner Stelle mehr irgendwas abknapsen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, das sind die Sonderfälle. Und ich glaube, dass es tatsächlich ganz oft der Fall ist, dass Menschen gar nicht wirklich wissen, wo das Geld hingeht. Da sind wir wieder beim Thema Money Management. Wofür gebe ich überhaupt mein Geld aus? Und wenn man diese Aufgabe, sage ich jetzt mal wirklich ordentlich durchgeführt hat, dann wird man dann werden die meisten einfach feststellen, hey, da gibt's echt Punkte, da kann ich echt getrost drauf verzichten, wenn ich mir das mal bewusst mache. Und wenn man dann sich darüber bewusst wird und das dann eben in der Zukunft auch so umsetzt, ja, und dann werden plötzlich Mittel frei. Und dann kann man auch sagen, hey, diesen kleinen Betrag, den lege ich jetzt einfach mal weg, ja. Das muss nicht sofort auf der Stelle investiert werden, sondern ich sage eben auch, es muss auch erstmal so ein Puffer für Notfälle da sein, weil wenn ich dann mein Geld investiert habe und dann kommt aber ein Notfall und ich muss dann mein Portfolio auflösen, also wo ich eben meine Titel investiert habe, weil jetzt irgendwie gerade das Auto kaputt gegangen ist und ich aber beruflich drauf angewiesen bin, dann ist es einfach ein Problem. Sowas darf nicht passieren. Deswegen, erster Schritt, Puffer aufbauen, irgendwie 2 bis 3 Monatsgehälter auf dem Tagesgeldkonto, wo man echt flexibel und liquide drankommen kann. Und dann zu sagen, okay, jetzt nächster Step und jetzt habe ich diesen Puffer aufgebaut und jetzt kann ich mein Geld investieren. Aber auch wenn es dann ums Investieren geht, dann kann man schon mit so kleinen Beträgen anfangen. Das sind 25 Euro oder auch 50 Euro monatlich. Das sind eigentlich so, je nachdem, bei welchem Depot man sich da eben aufstellt, sind es halt eben diese kleinen Beträge und da geht, denke ich, locker was. Ja.
Okay, super. wir kommen langsam zum Ende, würde ich sagen. Ich habe jetzt noch 2 Fragen an dich. Und die erste wäre, was wären denn 3 ganz einfache, aber auch ganz konkrete Tipps, mit denen die Hörer jetzt wirklich mal in die Umsetzung kommen könnten, was sie wirklich direkt machen können, um vielleicht einen besseren Überblick zu haben oder mehr zu sparen oder wie auch immer letztendlich mit den Finanzen ein bisschen besser umgehen zu können.
Mhm. Der erste Tipp für mich ist wirklich, setz dich hin, nimm dir mal ein Blatt Papier und notier dir mal, was du konkret wirklich mit dem Thema Geld und Finanzen verbindest, persönlich, weißt du? Nimm den Satz, Geld bedeutet für mich, Punkt, 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 und schreibe das hin. Finanzen bedeutet für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Oder auch so eine Thematik, dass du dir überlegst, im Alltag habe ich in diesen und jenen Situationen Berührung mit dem Thema Geld und Finanzen. Wie fühle ich mich dabei? Wie fühle ich mich dabei, wenn, keine Ahnung, am Ende des Monats noch 300 Euro auf meinem Konto sind? Und sich darüber einfach mal die Gedanken zu machen, das wäre für mich der erste Schritt, weil das für mich auch so wesentliche Fragen sind, die dann einfach auf das Thema Money-Mindset rauslaufen. Der nächste konkrete Tipp wäre tatsächlich, der geht tatsächlich in die Richtung Money-Management, also dass ich wirklich mal einen Rundumschlag mache, mir ganz konkret überlege, wie viel Euro nehme ich denn jeden Monat ein und dann wirklich auch zu sagen, da kommen dann vielleicht auch solche Sachen wie kleine Nebenjobs hinzu. Also weiß ich nicht, wenn man halt vielleicht einen Hauptjob hat und da kommen dann, weiß ich nicht, 1500 Euro rein und dann am Wochenende gebe ich noch ein, zwei Nachhilfestunden, dass man das wirklich konkret zusammennimmt, die Einnahmen. Und dann halt eben auch ganz konkret seine Ausgaben auflistet. Einfach mal alles aus dem Kopf herausschreiben und dann aber auch wirklich den nächsten Step zu gehen und zu sagen, ich nehme jetzt mal den Versicherungsordner her und schau, was da dann irgendwie jährlich auch anfällt. Keine Ahnung, man kann natürlich auch bei den Kontoauszügen super easy nachschauen, weil da wird ja dann in der Regel alles über ein Lastschriftmandat abgebucht. Und dann sieht man ja die ganz konkreten Beträge, was man da noch machen kann. Und wenn man da wirklich dann den ersten Step gegangen ist, dann einfach die Situation mal zu analysieren und zu schauen, wo kann ich wirklich den Haken dran setzen und sagen, das sind jetzt Dinge, die mir wirklich wichtig sind und dafür möchte ich auch weiterhin Geld ausgeben und was möchte ich eigentlich rausstreichen, wofür möchte ich kein Geld mehr ausgeben. Und ja, der dritte Schritt beziehungsweise der dritte Tipp wäre dann halt eben diese Analyse und dass man dann konkrete Handlungen für sich einfach rausfiltert und identifiziert und dann natürlich auch umsetzt.
Genau. Ja, umsetzen ist ganz wichtig.
Auf jeden Fall.
Das heißt als allererstes, um das nochmal kurz zusammenzufassen, quasi, was verbinde ich mit Geld? Mhm. Generell, ja. Habe ich da ein positives oder ein negatives Mindset? Als zweiten Punkt einen konkreten Überblick über wirklich alle Einnahmen und Ausgaben. Und als dritten Punkt dann einfach mal eine Analyse, wo möchte ich bewusst Geld für ausgeben? Vielleicht auch mehr Geld bewusst für ausgeben. Aber wo ist es mir einfach nicht so wichtig, da Geld zu investieren und das dann tatsächlich eben auch einfach zu lassen?
Ganz genau.
Ja. Dann habe ich tatsächlich noch eine letzte Frage für dich, die jetzt nicht unbedingt was mit Finanzen zu tun hat, die ich aber in meinem Podcast immer stelle. Du weißt ja, dass es in meinem Podcast viel um Disziplin, Willenskraft, Gewohnheiten, Routinen etc. geht. Pläne, Ziele, Struktur. Viele Herzchen um diese Themen, bitte. Und gerade das Thema Gewohnheiten liegt mir sehr am Herzen, weil ich davon überzeugt bin, dass du mit Gewohnheiten quasi dein ganzes Leben verändern kannst, weil du da keine Willenskraft mehr brauchst, oder kaum noch Willenskraft brauchst, um tatsächlich Dinge in deinem Leben zu verändern. Deswegen frage ich immer alle, die bei mir im Podcast sind, was ist denn für dich persönlich deine wichtigste Gewohnheit, die vielleicht am meisten in deinem Leben verändert hat oder verändert?
Wow. Also da würde ich quasi zurückgreifen auf zwei Dinge, die ich persönlich für mich tue, die ich jeden Tag tue, die mir sehr am Herzen liegen. Und das ist ehrlich gesagt einmal der Kaffee am Morgen. Das ist für mich echt so ein richtiges Ritual, wenn ich dann auf diesen Knopf drücke und dann dieses kleine Geräusch kommt und dann generell dieses Geräusch irgendwie so, wenn der Kaffee aus der Kaffeemaschine rauskommt und dann der Kaffeegeruch in meiner Wohnung, das bedeutet mir ehrlich gesagt super viel und mich dann auch bewusst morgens mit meinem Freund zum Frühstück hinzusetzen, einfach auch nochmal so ein bisschen die Zeit am Morgen. Frühstückszeit ist eigentlich irgendwie so die Zeit für mich, wo es noch gar nicht stressig ist, ja, wo der Tag erst irgendwie dann so losgeht. Genau, also tatsächlich mit Kaffee verbinde ich echt wahnsinnig viel. Und dann die zweite Gewohnheit, die zweite Sache, die ich jeden Tag auch mache, ist einfach mit Ludwig, mit meinem Hund rauszugehen, an die Luft und mich da auch einfach zu bewegen, weil ich merke einfach auch, ich meine, ich sitze ja oft am Schreibtisch irgendwie drin und arbeite dann am Computer und dann einfach rauszugehen, mal so aus der Situation irgendwie auszubrechen und irgendwie in eine andere Denkweise zu kommen, das hilft mir wahnsinnig viel, um da einfach wieder konzentriert weiterzuarbeiten. Und ja, da bin ich wahnsinnig dankbar, dass Ludwig da an meiner Seite ist, weil er zwingt mich ja quasi in Anführungszeichen jeden Tag dazu rauszugehen, weil ich glaube, sonst würde man es vielleicht auch einfach nicht so bewusst machen, ne? Also durch ihn ist es halt einfach in meinem Alltag integriert und manchmal sitze ich dann echt am Schreibtisch und denke mir, boah, irgendwie habe ich gerade gar keine Power mehr und weiß gerade nicht so wirklich, woran es liegt und dann, keine Ahnung, kommt der angewuselt und will irgendwie raus. Und dann sind wir draußen an der Luft und ich komme wieder zurück und irgendwie mein Kopf ist gefühlt resettet und ich kann wieder mit Vollpower durchstarten. Das hilft mir wahnsinnig viel.
Voll schön. Voll schön. Ich fasse die beiden einfach mal zusammen als sich bewusst Zeit und Ruhe für sich nehmen.
Ja, definitiv.
Das passt ganz gut. Ich habe das kürzer gemacht als du. Okay, meine Liebe, dann wär's das mit dem Interview. Ich danke dir vielmals, dass du mit dabei warst. Es war sehr, sehr schön. Ich denke auch für die Hörer sehr, sehr informativ. Und ihr Lieben, falls ihr irgendwas über die Chiara wissen wollt, wo ihr die Chiara findet etc., das findet ihr alles in den Shownotes. Und ja, ansonsten möchtest du noch etwas zum Abschluss sagen?
Ja, erstmal noch vielen Dank auch an dich für die Möglichkeit, hier meine Erfahrungen zu teilen. Und ja, ich kann das einfach auch nur nochmal bestätigen, einfach dann bei der Lisa vorbeischauen. Und wenn da sonst zu diesem ganzen Thema natürlich nochmal Fragen sind, dann auch super gerne auf mich zukommen. Ich möchte da echt so eine richtige Fragenkultur etablieren, denn ich bin einfach der Meinung, es gibt keine blöden Fragen. Ja, einfach alles immer raushauen.
Genau. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Alles klar, dann wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag und vielen Dank, dass du da warst. Und dir hinter dem Mikro natürlich auch. Ich wünsche euch allen einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. So, ihr Lieben, und jetzt verabschiede ich mich nochmal ohne Chiara von euch. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und du ja etwas Klarheit zu diesem Thema gewonnen hast. Und wenn ja und du mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das Coverbild des Podcasts oder ein Bild der aktuellen Folge auf Instagram in deiner Story oder sogar in deinem Feed teilst. Außerdem würde es mich interessieren, wie du denn zu dem Thema Geld und Finanzen generell stehst und was denn dein ganz persönlicher Hack ist, um mit deinem Geld umzugehen. Teil das doch einfach mal auf Instagram unter dem aktuellen Post. Und ansonsten ist es sehr, sehr schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.